Ich lese heute den Predigttext. Er steht in der Bibel, in dem Wort Gottes, im Buch Jesaja, Kapitel 6, Verse 1 bis 7. In dem Jahr, als König Ussia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben.
Guten Morgen. Wie ist Gott? In den letzten Wochen beschäftigen wir uns hier bei Mittendrin mit dieser Frage: Wie ist Gott? Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, dieser Frage mit uns gemeinsam auf den Grund zu gehen. Wie ist Gott? Wir haben die Predigtserie gestartet mit einer ganz grundlegenden Eigenschaft von Gott. Gott ist erkennbar. Das ist eigentlich die Grundlage für alles, was wir hier in unserer Kirche machen, für unsere Gottesdienste, für alles Reden und Denken über Gott. Wenn Gott nicht erkennbar wäre, dann könnten wir überhaupt nichts über ihn sagen. Aber Gott hat sich erkennbar gemacht, weil er ein Gott ist, der in Beziehung zu uns stehen möchte. Letzte Woche haben wir uns dann die erste Klopperfrage angeguckt: Was bedeutet es, dass Gott eifersüchtig ist? Gott liebt uns so sehr, dass er leidenschaftlich um uns kämpft, wenn wir jemand anderes mehr lieben als ihn, wenn wir seine Liebe nicht erwidern. Und heute kommt das zweite Klopper-Thema. Wieder sehr schwere Kost. Die schwere Kost für heute lautet: Gott ist heilig. Gott ist heilig. Das ist vor allem eine schwere Kost für uns, glaube ich, weil wir in einem säkularisierten Deutschland nicht mehr so richtig wissen, was das Wort heilig bedeutet. Erkennbar ist so ein Wort, da wissen wir, was gemeint ist. Eifersucht wissen wir auch weitestgehend, was damit gemeint ist. Aber heilig? Ja, wir kennen dieses Wort irgendwie, aber was steckt denn dahinter? Was meint das? Oder vielleicht noch genauer, was meint denn die Bibel, wenn sie davon spricht, dass Gott heilig ist? Und deswegen wollen wir uns jetzt erstmal Zeit für die Frage nehmen: Was bedeutet heilig überhaupt? Vielleicht können wir das Wort ein bisschen griffiger kriegen. Und dann ist es uns in dieser Predigtserie einfach auch immer wichtig, die Frage zu stellen: Wenn Gott so ist, was bedeutet das dann für uns? Wenn Gott erkennbar ist, was bedeutet das für uns? Wenn Gott eifersüchtig ist, was bedeutet das für uns? Und wenn Gott heilig ist, was bedeutet das dann für uns? Und ich würde dich gerne einladen, dich dieser Frage heute Morgen zu stellen. Nicht nur theoretisch darüber nachzudenken, ja, Gott könnte vielleicht heilig sein, sondern auch zu überlegen: Wenn das so ist, was bedeutet das dann für mich? Also 2 Fragen für heute. Erstens: Was bedeutet heilig überhaupt? Und zweitens: Wenn Gott heilig ist, was bedeutet das für mich? Und ich merke gerade, Katharina, ich bräuchte meine Bibel wieder. Danke. Wir fangen mal mit der ersten Frage an. Was bedeutet heilig überhaupt? Was meint die Bibel, wenn sie sagt, Gott ist heilig? Und ich habe versucht, diesen Begriff mal so ein bisschen aufzudröseln. Und ich habe gemerkt, heilig, das ist so ein Wort. Um das korrekt zu beschreiben, braucht es eigentlich 2 unterschiedliche Worte, die miteinander verwoben werden. Also was meine ich damit? Ein anderes Beispiel, ein anderes Wort, bei dem das genauso ist, ist zum Beispiel das Wort skrupellos. Eine skrupellose Person ist eine Person, die zielstrebig und kaltherzig ist. Eine zielstrebige Person ist nicht automatisch skrupellos. Eine kaltherzige Person ist nicht automatisch skrupellos. Aber in dem Moment, wo man auf eine kaltherzige Art und Weise zielstrebig ist, wird man skrupellos. Also diese beiden Aspekte kommen in einem Wort zusammen und ergeben eine neue Bedeutung. Und bei heilig funktioniert es ganz ähnlich. Da stecken zwei Aspekte drin, die auch für sich alleine stehen könnten, aber in dem Wort heilig kommen sie zusammen und ergeben eine neue Bedeutung. Und welche zwei Begriffe sind das? Die erste Eigenschaft, die in diesem Wort heilig steckt, lautet absolut vollkommen. Absolut rein, absolut perfekt. Gott ist makellos. Die Bibel spricht an einer Stelle davon, dass in Gott nicht auch nur der kleinste Makel oder Fehler zu finden ist. In Jakobus 1, Vers 17. Oder einmal heißt es über ihn, der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig, also gut, in all seinen Taten. In allem, was Gott tut, ist er gut. Er ist vollkommen gut. Und damit ist nicht nur gemeint, dass wenn wir jetzt irgendwelche moralischen Maßstäbe an Gott anlegen würden, dass er sich anhand von diesen Maßstäben nichts zu Schulden kommen lassen würde, sondern damit ist noch viel mehr gemeint. Damit ist gemeint, dass Gott so gut ist, dass er selbst der höchste Maßstab für alles Gute und Schöne ist. Gott ist nicht nur gemessen an irgendwelchen Maßstäben vollkommen fehlerlos und gut, sondern Gott ist so makellos und rein und perfekt, dass er selbst in Person der höchstmögliche Standard für Güte und Wahrheit und Schönheit ist. Gott ist zu 100% gut, zu 0% böse. Gott ist zu 100% liebevoll, zu 0% bösartig. Gott ist zu 100% gerecht, zu 0% ungerecht. Gott ist zu 100% wahr und zu 0% verlogen oder betrügerisch. Und Gott ist so unvorstellbar gut, dass er all diese menschlichen Kategorien eigentlich nochmal übersteigt. Das sind nur unsere Versuche, das irgendwie in Worte zu fassen. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt davon, was die Bibel meint, wenn sie sagt, Gott ist heilig. Ich habe mich vor kurzem mit einem Freund unterhalten und in diesem Gespräch meinte er, weißt du was, ich würde eigentlich sagen, niemand ist vollkommen. Niemand ist perfekt. Und ich kann das voll verstehen, dass er das sagt, weil unsere Erfahrung lehrt uns ja eigentlich genau das. Das geht nicht. Das gibt's nicht, dass jemand vollkommen ist. Wir nutzen das sogar als Entschuldigung. Nobody's perfect. Niemand ist perfekt. Es wäre ja schön, wenn es Personen gäbe, die vollkommen wären. Ich versuche das ja auch, aber es geht nun mal nicht. Schau dich doch mal um, so ist die Welt nun mal nicht. Vollkommenheit ist ein schöner Gedanke, aber nicht realistisch. Und genau deswegen ist, glaube ich, Gottes Heiligkeit auch so ein Klopperthema für uns. Der Gedanke, dass jemand die Vollkommenheit in Person sein könnte, kommt uns so unrealistisch vor. Es wäre ja schön. Es wäre ja schön, wenn es jemanden gäbe, der wirklich vollkommen gut wäre und vollkommen gerecht und vollkommen liebevoll und vollkommen vertrauenswürdig. Also ich hätte so jemanden sehr gerne als Präsident in bestimmten Ländern der Welt oder als Kanzler in Deutschland oder als OB in Potsdam. Das wäre doch der Hammer, so jemanden zu haben. Aber weil wir noch nie so jemanden gesehen haben, fällt es uns sehr schwer zu glauben, dass irgendjemand so sein kann. Aber genau diesen Anspruch erhebt Gott. Der Gott, der in der Bibel vorgestellt wird, sagt, ich bin heilig. Ich bin so makellos und rein, dass ich selbst in Person der höchstmögliche Maßstab für alles Gute und alles Schöne bin. Könnte das stimmen? Könnte es sein, dass Gott in der Lage ist, das zu sein, was wir nicht sein können, nämlich vollkommen? Das ist der erste Aspekt, der in diesem Wort heilig steckt. Aber damit ist das Wort heilig noch nicht komplett beschrieben. Es kommt noch ein zweiter Aspekt dazu und der ist dann so mit diesem Vollkommenheitsaspekt verwoben und das zusammen ergibt das Wort heilig. Gott ist absolut vollkommen, absolut rein, absolut perfekt und Gott ist unantastbar. Und zwar wegen seiner Vollkommenheit. Gottes Vollkommenheit ist so schön und so wertvoll und so schützenswert, dass er deswegen unantastbar ist. In dem Bibeltext von heute wird es gleich an mehreren Stellen angedeutet. Die Szene ist ja so ein bisschen merkwürdig erstmal. Dieser Jesaja, von dem dieses Erlebnis berichtet wird, der scheint irgendwie eine Begegnung mit Gott zu haben. Also es klingt so ein bisschen wie ein Traum oder eine Vision, es ist nicht so ganz klar. Aber für diesen Jesaja ist klar, dass es auf jeden Fall mehr als nur irgendeine Art von Traum oder so, sondern hier hat Gott gesprochen, hier hat Gott etwas über sich gesagt, hier hat Gott uns etwas über sich wissen lassen. Und im Zentrum von diesem Erlebnis sitzt Gott auf dem Thron und Engel, sogenannte Seraphim, das sind Engel, rufen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Also im Zentrum von dem, was Jesaja hier erlebt, steht die Aussage: Gott ist heilig. Gott ist vollkommen. Gott ist die Vollkommenheit in Person, absolut perfekt, absolut makellos. Und dann gibt diese Begebenheit zwei Hinweise darauf, dass Gott in seiner Perfektion auch unantastbar ist. Also dass durch seine Vollkommenheit eine Abgrenzung entsteht oder eine Abgrenzung nötig ist zu allem, was nicht vollkommen ist. Und der erste Hinweis, den der Text liefert, steckt im Vers 1. Da wird gesagt, dass sich diese Szene im Tempel abspielt. Warum findet diese Begebenheit im Tempel statt und nicht irgendwo anders? Der Tempel war im Alten Testament, also im vorderen Teil der Bibel, sozusagen die repräsentative, stellvertretende Wohnstätte Gottes auf Erden. Klar kann so ein Gebäude nicht die ganze Größe Gottes fassen, aber Gott hat mit diesem Tempel deutlich gemacht: Ich wohne unter euch, ich bin bei euch. Und im Innersten dieses Tempels lag das sogenannte Allerheiligste, das Allerheiligste, der Ort, an dem Gott mit seiner Gegenwart ganz, ganz spürbar und ganz intensiv präsent war. Aber dieses Allerheiligste war von der Außenwelt abgegrenzt und abgesondert. Da war ein Vorhang, der gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und dann war da noch ein Vorhang und dann waren da die dicken Tempelwände. Der ganze Tempel war letztendlich ein riesig großes Symbol dafür, dass Gott zwar die Nähe zu uns Menschen sucht und will, dass er aber in seiner Vollkommenheit sich trotzdem klar von unserer Unvollkommenheit abgrenzen muss. Gott sucht unsere Nähe, aber gleichzeitig passt seine unermessliche Vollkommenheit nicht mit unserer Unvollkommenheit zusammen. Gottes Vollkommenheit ist so wertvoll und so schützenswert, dass er sich von jedem abgrenzen muss und abgrenzen will, der diese Vollkommenheit in Mitleidenschaft ziehen würde. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass uns diese Logik gar nicht so unfassbar fremd ist. Ein kleines Beispiel hier aus Potsdam ist mir vor ein paar Monaten habe ich das mitbekommen. Es gibt einen Verein hier in Potsdam, der setzt sich für das Wohl dieser Stadt ein, der setzt sich in einem bestimmten Bereich für das Wohl der Bürger dieser Stadt ein. Und dieser Verein veranstaltet in regelmäßigen Abständen eine Veranstaltung in einer Potsdamer Kneipe. Ich sage jetzt bewusst nicht, welche Potsdamer Kneipe das ist, aber irgendwann ist rausgekommen, dass der Betreiber dieser Potsdamer Kneipe wohl irgendwie zu tun hat mit der rechtsradikalen Szene, irgendwie assoziiert ist mit rechtsradikalem Gedankengut. Und als das rausgekommen ist, war für den Verein sofort klar, die Werte unseres Vereins, die wir vertreten, die sind uns so wichtig und die sind uns so wertvoll. Und deshalb müssen wir uns von dieser Kneipe und von diesem Betreiber distanzieren. Und wir werden diese Veranstaltung nicht mehr dort abhalten, weil wir uns von dessen Ansichten distanzieren wollen. Das, wofür unser Verein steht, das soll nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ich glaube, dass es mit der Heiligkeit Gottes ganz ähnlich funktioniert, nur auf einem ganz anderen Niveau. Gott ist nicht einfach nur irgendein Verein, der ein paar gute Werte vertritt, die geschützt werden müssen, sondern Gott ist absolut vollkommen. Gott ist der höchstmögliche Standard für alles Gute und Schöne, der höchstmögliche Standard, den es geben kann. Und deswegen ist Gottes Vollkommenheit so unfassbar schützenswert und unantastbar. Der Bibeltext gibt noch einen zweiten kleinen Hinweis darauf, dass Gott in seiner Vollkommenheit unantastbar ist. Und diesen Hinweis liefert Jesaja selbst. Er sagt in Vers 5, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Jesaja sieht Gott und er ist schockiert. Warum ist er schockiert? Weil er weiß, Gott ist heilig und ich dürfte ihm in all meiner Unvollkommenheit überhaupt nicht nahe kommen. Wenn jemand mich zusammen mit Gott sehen würde, sozusagen, wenn man uns miteinander assoziieren würde, dann würde das seine Reinheit und Schönheit in Mitleidenschaft ziehen. Und in seiner vollkommen gerechten Gegenwart habe ich in all meiner Unvollkommenheit nichts als den Tod verdient. So krass ist die Kluft zwischen seiner Heiligkeit und meiner Unvollkommenheit. Ich bin wie so ein Bakterium in einer reinen, sterilen Umgebung, was da nichts verloren hat. Genauso hat ein sündiger, makelbehafteter Mensch nichts in der heiligen Gegenwart Gottes verloren. Das steckt hinter dem Wort heilig. Gott ist heilig, das bedeutet, Gott ist in seiner Vollkommenheit absolut unantastbar. Gott ist so unfassbar rein und makellos, dass er selbst der höchstmögliche Standard für alles Gute und Schöne ist. Und dieser vollkommene Maßstab ist so wertvoll und so schützenswert, dass Gott nicht auch nur einen Hauch von Unvollkommenheit in seiner Nähe duldet. Das meint die Bibel, wenn sie sagt, Gott ist heilig. Und das ist der Punkt, an dem ich gerne jetzt einen Schritt weitergehen möchte und die Frage stellen will, wenn das stimmt, wenn Gott heilig ist, was bedeutet das dann für uns? Wenn Gott in seiner Vollkommenheit und Reinheit völlig unantastbar ist, was bedeutet das dann für uns? Und ich glaube, an dem Punkt kann Gottes Heiligkeit sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Eine erste, glaube ich, nicht so abwegige Reaktion wäre für viele, glaube ich, naja, wenn Gott nichts mit mir zu tun haben will, weil ich ihm nicht gut genug bin, weil er ja so unantastbar ist, dann ist es halt so. Ich kann eh nicht so viel mit Gott anfangen, dann sind doch alle glücklich. Also Gottes Heiligkeit kann uns zu so einer gewissen Gleichgültigkeit und Distanzierung führen. Vielleicht denken wir aber auch, naja, wenn Gott tatsächlich so gut und so vollkommen ist, dann hätte ich eigentlich schon gerne was mit ihm zu tun, aber das scheint ja unmöglich zu sein, weil er in seiner Vollkommenheit so unantastbar ist. Und dann kann Gottes Heiligkeit uns vielleicht auch total entmutigen, weil wir den Eindruck haben, dass die Situation total hoffnungslos ist. Und vielleicht denkt der ein oder andere auch, ja, aber das Problem lässt sich doch bestimmt irgendwie lösen. Wir müssen halt versuchen, möglichst gute Menschen zu sein, möglichst gut zu leben, möglichst heilig zu sein und uns dadurch Gottes Wohlwollen sichern. Das ist doch der Sinn von Religion. Und dann führt Gottes Heiligkeit sozusagen zu so einem religiösen Aktivismus, zu so einem religiösen Leistungsdenken. Also Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit und Leistungsdruck. Das ist der Hammer. Und wenn das die drei einzigen Alternativen wären, dann wäre Gottes Heiligkeit echt ein gewaltig großes Problem für uns. Aber ich glaube, dass es noch eine vierte Alternative gibt. Und ich glaube, dass es diese vierte Alternative gibt, weil im Grunde die ganze Bibel von dieser vierten Alternative spricht. Am Anfang der Bibel wird berichtet, wie wir Menschen einen Teil der Reinheit und Schönheit verlieren, mit der Gott uns ursprünglich geschaffen hat. Und deswegen ist niemand von uns perfekt. Deswegen haben wir alle Macken, wir haben alle Fehler, wir machen alle Mist, wir alle sind vor Gott und vor uns selbst und vor anderen Menschen schuldig geworden. Und deswegen ist die Welt so kaputt, wie sie ist. Und deswegen sind wir selbst so kaputt, wie wir sind. Aber Gott hat deshalb nicht aufgehört, uns zu lieben. Eben weil er in seiner Vollkommenheit auch vollkommen liebevoll ist. Und Gott hat deswegen nicht einfach gesagt, naja, schwamm drüber, über all eure Unvollkommenheit, das passt schon. Nee, da war ihm seine Vollkommenheit zu wichtig. Aber er war eben auch vollkommen gerecht in seiner Vollkommenheit. Und deshalb setzt sich Gott nach allen Möglichkeiten für eine Lösung ein, die uns weder in die Gleichgültigkeit noch in die Hoffnungslosigkeit noch in so einen religiösen Leistungswahn treiben muss. Und wie diese Lösung aussieht, das wird hier in unserem Text ganz am Ende so ganz leicht angedeutet. Jesaja sagt, ich hab unreine Lippen. Also alleine das, was aus meinem Mund kommt, ist so, oft schon so falsch und so schlecht und so böse und so lieblos und so unvollkommen. Wie könnte ich da mit meinem ganzen Leben vor der Heiligkeit Gottes bestehen können? Da ist so viel Schuld und Unvollkommenheit und Sünde in meinem Leben. Und was passiert dann? Einer dieser Engel kommt und hält in seinen Händen so eine Kohle vom Opferaltar. Skurriles Bild. Und wichtig zu wissen, auf diesem Opferaltar im Tempel wurden normalerweise Opfer gebracht, mit denen zum Ausdruck gebracht wurde, Gott, da ist Schuld in meinem Leben, Gott, bitte vergib mir diese Schuld. Und von diesem Altar nimmt der Engel eine Kohle und berührt damit Jesajas unreine Lippen. Und dann sagt er, siehe, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld, deine Unvollkommenheit getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und es gibt einen riesigen Hinweis darauf, wie Gott dieses Problem lösen will. Nicht dadurch, dass er uns einfach aufgibt, nicht dadurch, dass er uns zu so einer gnadenlosen Selbstoptimierung anpeitscht, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal seinen Maßstäben genügen könnten, weil wir das eh nicht können, sondern dadurch, dass er unsere Unreinheit und Unvollkommenheit reinigt. Die Kohle von diesem Opferaltar, die hat Jesajas Lippen gereinigt, aber das ist nur ein winzig kleiner Vorgeschmack von dem, wie Gott diese Kluft eigentlich überbrücken will. Nämlich diese gewaltige Kluft zwischen seiner Heiligkeit und unserer Unvollkommenheit, die überbrückt ein paar hundert Jahre später Jesus am Kreuz. Am Kreuz schreit Jesus was? Am Kreuz schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz erleidet Jesus die völlige Trennung von Gott, obwohl er absolut vollkommen und schuldlos war und diese Trennung eigentlich nicht verdient gehabt hätte. Am Kreuz erleidet Jesus stellvertretend für uns diese völlige Trennung von Gott, weil er am Kreuz stellvertretend unsere Unvollkommenheit auf sich nimmt und für unsere Schuld und für unsere Unvollkommenheit bezahlt. Und am Kreuz spricht uns Jesus die Reinheit zu, die eigentlich nur ihn und sein Leben ausgezeichnet hat. Und das ist so krass, am Kreuz zerreißt für eine kurze Zeit die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist, wie schmerzhaft das gewesen sein muss, um uns den Zugang in Gottes heilige Gegenwart zu eröffnen. Und das ist der einzige Grund, warum Gottes Heiligkeit uns nicht in die Verzweiflung treiben muss. Jesus ist der, der dafür sorgt, dass wir mit Gottes Heiligkeit im Blick nicht gleichgültig werden müssen, nicht hoffnungslos werden müssen, und nicht in so einem religiösen Leistungswahn verfallen müssen. Ohne Jesus läuft das ungefähr so. Manche von euch kennen das vielleicht auch schon. Dieser Strahl stellt jetzt mal dar, wie sehr uns die Heiligkeit Gottes bewusst ist. Und dieser Strahl stellt im Verhältnis dazu dar, wie wie bewusst uns unsere eigene Unvollkommenheit ist und wie das miteinander zusammenhängt. Und ohne Jesus haben wir im Grunde drei Möglichkeiten, umso größer uns diese Kluft erscheint zwischen Gottes Heiligkeit und unserer Unvollkommenheit, umso größer wird auch zum Beispiel die Gleichgültigkeit ihm gegenüber, weil wir denken, naja, Gott distanziert sich von mir, distanziere ich mich halt auch von ihm. Oder Option 1, umso größer uns dieser Abstand erscheint, diese Kluft erscheint zwischen Gottes Heiligkeit und unserer Unvollkommenheit, umso größer wird auch unsere Hoffnungslosigkeit. Weil wir denken, die Kluft ist so groß, die Kluft ist so groß, das kann niemand überbrücken, das ist ein hoffnungsloser Fall. Oder Option 3, umso bewusster uns wird, wie groß dieser Abstand zwischen Gottes Heiligkeit und unserer Unvollkommenheit ist, umso größer und umso erdrückender wird vielleicht auch unser religiöses Leistungsdenken. Weil wir denken, ich muss diese Kluft irgendwie selber überbrücken. Ich muss das schaffen, ich muss gut leben, gut handeln, gut denken, um das irgendwie überbrücken zu können. Mit Jesus bietet sich uns eine ganz andere Perspektive. Wenn wir Jesus im Hinterkopf haben und Jesus am Kreuz sehen, der sagt, ich überbrück diese Kluft stellvertretend für euch, dann führt Gottes Heiligkeit plötzlich dazu oder unser Bewusstsein für die Heiligkeit Gottes plötzlich dazu, dass uns auch das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, um diese Kluft zu überbrücken, immer größer erscheint. Und plötzlich sehen wir, umso bewusster uns wird, wie gewaltig groß diese Kluft ist, die zwischen Gottes Heiligkeit und unserer Unvollkommenheit liegt, umso größer wird uns plötzlich auch das, was Jesus für uns getan hat. Und plötzlich wird uns bewusst, so groß war Gottes Liebe für uns, dass er diese Kluft für uns überbrücken wollte. So groß war Gottes Gnade, dass er bereit war, diese Kluft zu überbrücken, bereit war, den Preis zu zahlen. So sehr ist Gott an uns interessiert. Nicht nur ein bisschen, nicht nur so mittel, sondern riesig. Und umso deutlicher uns Gottes Heiligkeit wird und wie krass die im Gegensatz zu unserer Unvollkommenheit steht, umso bewusster darf uns auch werden, wie gewaltig groß seine Liebe für uns ist. Dass er bereit war, das für uns zu machen. Ich kann euch persönlich ganz ehrlich sagen, die meisten Jahre meines Lebens war so die normale Reaktion, meine normale Reaktion auf die Heiligkeit Gottes, diese Option Nummer 3, dieses religiöse Leistungsdenken. Wenn ich in der Bibel was gelesen habe über die Heiligkeit Gottes, über Gottes heilige Maßstäbe, dann habe ich immer sofort gedacht, oh Mist, ich muss was machen, ich muss großzügiger sein, ich muss aufhören, bestimmte Sachen zu machen, ich muss dies und das und jenes tun. Und die häufigste Frage, die ich mir beim Lesen in der Bibel gestellt habe, war, was muss ich tun? Ich habe zum Beispiel, jetzt mal einfach ein Beispiel rausgepickt. Römer 12, Vers 9. Wenn ich gelesen habe, täusch nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebe sie wirklich. Täusch nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebe sie wirklich. Oder Vers 17. Vergelte anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Ich habe das gelesen und meine erste Frage war sofort, was muss ich tun? Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich aufrichtiger lieben? Wie kann ich Böses mit Gutem vergelten? Meine erste Reaktion auf Gottes heiligen Maßstäbe war sofort so ein religiöser Leistungsdruck. Ich muss noch weniger Böses mit Bösem vergelten. Ich muss noch aufrichtiger lieben, um irgendwie diese Kluft zu verringern. Und ich würde euch gerne einladen, nicht denselben Fehler zu machen. Wenn ihr auf die Heiligkeit Gottes stoßt, sei es in der Bibel, sei es in der Predigt, wenn ihr irgendwas darüber hört, wenn ihr über Gottes heilige Maßstäbe für Gut und Böse hört, dann stellt euch nicht zuerst die Frage, was muss ich tun? Wie kann ich zum Beispiel noch aufrichtiger lieben? Wie kann ich zum Beispiel noch mehr Böses mit Gutem vergelten? Das sind prinzipiell keine schlechten Fragen. Aber die viel wichtigere Frage lautet erstmal, was hat Jesus schon längst für mich getan? Nicht, was muss ich tun, um diese Kluft zu überbrücken, sondern was hat Jesus schon längst getan, um diese Kluft zu überbrücken. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Wenn einer mich wirklich aufrichtig geliebt hat, dann war das Jesus. Jesus hat mich so aufrichtig geliebt, dass er sogar bereit war, für mich am Kreuz zu sterben. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Meine Bösartigkeit hat Jesus nicht mit Bösartigkeit vergolten, sondern mit dem gnädigsten und liebevollsten Geschenk der Weltgeschichte. Mit dem Geschenk der Vergebung. Mit dem Geschenk, sein Kind sein zu dürfen, zu seiner Familie gehören zu dürfen. Der heilige Gott stirbt am Kreuz, um diese gewaltige Kluft zwischen seiner Heiligkeit und unserer Unvollkommenheit zu überbrücken. Und wenn ich mit Gottes Heiligkeit konfrontiert bin, dann will ich nicht mehr zuerst die Frage stellen, was muss ich tun, um diese Kluft zu überbrücken, sondern dann will ich lernen, immer mehr die Frage zu stellen, was hat Jesus schon längst für mich getan, um diese Kluft zu überbrücken. Und ich glaube, dann kann aus der Dankbarkeit dafür auch die nächste wichtige Frage folgen, nämlich die Frage, wie will Gott mein Herz und mein Handeln verändern, damit seine Heiligkeit in meinem Leben zum Ausdruck kommt? Wo will Gott mir beibringen, zum Beispiel aufrichtiger zu lieben? Wo will Gott mir beibringen, zum Beispiel Böses mit Gutem zu vergelten? Wo will Gott mich gnädiger machen? Wo will Gott mich mutiger oder großzügiger machen? Wo will Gott mir helfen, seine heiligen Maßstäbe wahrzunehmen und ernst zu nehmen und auszuleben? Diese Fragen sind wichtig, aber diese Fragen will ich niemals stellen, ohne vorher die Frage gestellt zu haben, was hat Jesus schon längst am Kreuz für mich getan? Was ist schon längst für mich getan worden? Denn meine Versuche, heilig zu leben, werden diese Kluft niemals überwinden können. Aber die Dankbarkeit dafür, dass Jesus diese Kluft schon längst überwunden hat, ich glaube, die wird auch dazu führen, dass mir Gottes Heiligkeit wertvoll wird. Und ich glaube, die wird in uns auch den Wunsch auslösen, diese Heiligkeit in unserem Leben zum Ausdruck zu bringen. Und das wünsche ich mir für uns. Dass wir an Gottes Heiligkeit nicht verzweifeln, sondern dass uns Gottes Heiligkeit ins Staunen darüber bringt, wie groß dieses Geschenk der Gnade ist. Und dass uns die Heiligkeit Gottes auch überhaupt erstmal bewusst macht, wie nötig dieses Geschenk der Gnade ist. Und dass dann dieses Wissen um diese Gnade auch den Wunsch in uns wachsen lässt, Gottes Schönheit und Güte, Gottes Heiligkeit in unserem Leben zum Vorschein zu bringen. Und das ist, finde ich, eine wunderschöne Perspektive auf Gottes Heiligkeit. Ich möchte gern beten. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du uns eine neue Perspektive auf deine Heiligkeit ermöglichst. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du diese Kluft überbrückt hast, die zwischen deiner unantastbaren Vollkommenheit und unserer Unvollkommenheit steht. Danke, dass du das am Kreuz gemacht hast. Danke, dass du uns dieses Angebot machst, was wir annehmen dürfen, wenn wir das wollen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass uns deine Heiligkeit wertvoll wird. Genauso wertvoll, wie sie dir wertvoll ist. Ich möchte dich bitten, dass sie uns das vor Augen malt, wie nötig das ist, dass wir Gnade brauchen. Und Jesus, ich danke dir für dieses Geschenk der Gnade. Jesus, und da, wo wir Schwierigkeiten haben, dieses Konzept der Heiligkeit zu verstehen und zu verstehen, warum du so bist und was das mit uns zu tun hat, da hilf uns dabei. Schenk uns Menschen, mit denen wir darüber reden können, darüber diskutieren können. Mach was mit diesen Gedanken. Lass das nicht ins Leere gehen, sondern hilf uns dabei zu sehen, was das mit uns zu tun hat. Und hilf uns zu glauben, dass du wirklich heilig bist. Amen.